Gedenke deines Schöpfers. Diesen Aufruf der Bibel, den wollen wir uns heute zu Herzen nehmen. Und ich lese uns dazu aus dem Bibelbuch Prediger 12, die Verse 1 bis 7. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren, zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenige geworden sind. Und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen, wenn die Türen zur Straße hin geschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird, wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher und gedämpft werden die Töchter des Gesangs, wenn man sich auch vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Weg sieht, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt und die Kaper versagt. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Gasse umher. Ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht, und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Diese Verse enthalten eine wichtige Mahnung. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Und im Anschluss an diese Ermahnung wird poetisch und doch so real und so ernst auf das Alter hingewiesen. Ich weiß nicht, ob wir das vorhin, wenn uns der Text nicht so geläufig ist, verstanden haben. Nicht nur wird auf das Alter hingewiesen, sondern es geht bis hin zum Sterben und sogar noch einen Schritt weiter, bis zum Absprung in die Ewigkeit. Das Buch Prediger ist ein tiefgehendes Buch, aber auch ein oft missverstandenes. Und von daher ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir jetzt erstmal eine Hinleitung zu dem Text haben, den wir heute miteinander betrachten wollen. An vielen Stellen strahlt das Buch Prediger Pessimismus aus. Diesen Eindruck gewinnen wir, wenn wir das lesen. Wenn wir diesen Text des Buches Prediger an einem Frühlingstag lesen, wo es uns gut geht und wir voll der Wonne sind, dann werden wir vielleicht sagen, das ist aber schwer. Aber es hat seinen Grund, dass das Buch einen so schweren Text hat. Direkt am Anfang des Buches Predigers, da heißt es schon, Vers 2, 3 und 14 lese ich uns jetzt, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten oder je nach Bibelübersetzung, O Eitelkeit der Eitelkeiten. Spricht der Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ich beobachtete alle Werke, die getan werden, unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Das ist unser Leben. Hört sich trübsinnig an. Aber es liegt eine große Wahrheit darin, nämlich dann, wenn man nur diesseitig lebt. Wir haben jetzt schon zweimal gehört, in den wenigen Versen, die ich gerade gelesen habe, unter der Sonne. Unter der Sonne ist nicht mit dem Blick über die Sonne hinaus. Also nicht mit dem Blick in den Himmel hinein. Und tatsächlich, viele Menschen leben ja heute nur unter der Sonne. An das andere denken sie gar nicht. Unter der Sonne wollen sie glücklich sein. Und wenn das alles war, trifft genau das ein, was hier steht. Unter der Sonne kommt rund 30 Mal vor im Buch des Predigers hier. Und ohne diesen Blick über die Sonne hinaus ist das Leben letztlich sinnlos. Das ist so. Das ist eine große Wahrheit. Sinnlos für die Ewigkeit betrachtet, egal was wir gemacht haben. Wenn wir nicht wirklich in die Stellung kommen, über die Sonne zu blicken. Der Verfasser des Buches Predigers ist ziemlich eindeutig Salomo, obwohl sein Name nicht fällt, aber es heißt schon im ersten Vers, Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Das kann eigentlich nur Salomo gewesen sein. Und es ist auch nicht der einzige Hinweis, dass es Salomo ist. Jetzt müssen wir erstmal hineinschauen in das Leben des Salomo, um dieses Buch richtig zu verstehen. Wie lief das Leben des Salomo ab? In jungen Jahren wurde er König und er hatte einen guten Anfang, um nicht zu sagen einen sehr guten Anfang. Er war demütig und als er einen Wunsch frei hatte bei Gott, da hat er sich nicht das gewünscht, was sich vielleicht viele hätten gewünscht. Er hat sich nicht etwas gewünscht, was nur unter der Sonne Bedeutung hat, sondern er hat sich Weisheit gewünscht. Göttliche Weisheit. Und die hat er auch bekommen. Sie ist sprichwörtlich geworden bis heute. Salomos Weisheit. Gott hat ihm Weisheit die Fülle gegeben. Und er hat gesagt, weil du so gebeten hast und eben nicht um die anderen Dinge gebeten hast, um die du ja hättest auch bitten können, was nur für diese Erde ist und eigentlich keine richtige Bedeutung hat für, ja, auch für die Ewigkeit. Und weil du so gebeten hast, schenke ich dir das andere obendrauf. Seht, so handelt Gott. Wir können uns hier in der Erde so verrennen, bis wir meinen, alles zu haben und haben es doch nicht. Denn was sind dieses Lebensgüter? Eine Hand voller Sandkummer der Gemüter. Salomo hat anders gebeten und er hat die Weisheit bekommen und das andere hat Gott ihm hundertfach obendrauf gelegt. Das war sein Anfang, ein schöner Anfang. Gott gab ihm Segen die Fülle, aber, und das ist eine ganz traurige Angelegenheit, aber als er alt wurde, ging es steil bergab mit ihm geistlich. Wir können sagen, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht so ein von Gott gesegneter Mann sein, wo es plötzlich so steil bergab geht. Doch, hier sehen wir es. Das kann sein. So war es bei Salomo. Die Bibel sagt, dass er Gottes Weg verließ, den vorgezeichneten. In 1. Könige 11, Vers 6 heißt es, und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Das hat er getan. Das ist ein Urteil der Bibel. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Traurige Angelegenheit. Im Alter noch. Salomo, warum bist du nicht dabei geblieben, was du hattest? Fand denn Salomo noch einmal zurück? Die Bibel sagt es nun nicht mit letzter Klarheit, aber Gott sprach zu David, und das war ja der Vater Salomos, folgende Worte, die hat er schon am Anfang gesprochen, als das noch gar nicht eingetroffen war. Dieser Abfall. Er sagte, ich will sein, das steht in 2. Samuel 7, Vers 14, Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Das lässt uns vermuten, dass Salomo doch noch einmal Gnade fand, dass er noch einmal Buße tat. Und so liegt jetzt Folgendes nahe. Salomo hat ja zwei Bücher geschrieben, das Buch der Sprüche und das Buch Prediger. Dass er das Buch der Sprüche, wenigstens die meisten Sprüche stammen von ihm, dass er das Buch der Sprüche auf der Höhe seines Lebens geschrieben hat, da als er noch in seiner Vollkraft war, als er noch im Willen des Herrn wandelte, als noch alles in Ordnung war. Aber das Buch Prediger, das könnte gut ein Buch seines Alters sein. Man merkt ja auch, wir haben vorhin etwas davon gehört, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, als wenn er das Alter selbst fühlte, so wie er es rüberbringt. Das könnte das Buch seines Alters sein, nachdem er zurückgekehrt ist von seinen verkehrten Wegen. Und dann wollte Salomo uns mit diesem Buch ein warnendes Beispiel setzen. Und das ist auch heute Gegenstand letztlich der Predigt. Es ist ein Aufruf aufgrund eines warnenden Beispiels, was ein Mensch selbst erlebt hat. Es ist keine Theorie. Es ist aufgeschrieben, um uns zu zeigen, die wir ja auch leicht so weltlich verknüpft sind. Das geht uns ja allen ganz schnell und manche leben nur darin. Uns zu zeigen, das alles hat überhaupt keinen Sinn und Zweck, wenn du nur hier unter der Sonne lebst. Es geht um was ganz anderes. Und wenn du alle Freuden hättest und alles, was du dir je wünschtest, dann hilft es dir doch nichts und befriedigt dich nicht. Das ist die Botschaft dieses Buches. Es ist alles Nichtigkeit. Matthew Henry, das war ein Kommentarschreiber im 18. Jahrhundert und er hat über dieses Buch Folgendes geschrieben. Es ist eine Predigt der Reue, der Buße, wie einige der Psalmen Davids Bußpsalmen sind. Es ist eine Predigt des Widerrufens, in welcher der Prediger seine eigene Torheit und seine Fehler bitter beklagt. Eine bittere Erfahrung liegt dem Ganzen zugrunde und deshalb auch, was uns dort entgegenschlägt, wo man erst denkt, wie pessimistisch. Nein, eigentlich nur realistisch. Einer, der real erkannt hat, welchen Dingen er nachgelaufen ist und dann hat Gott ihm gezeigt, das bringt alles nichts, was du da machst. Eine ganz reale Erkenntnis. Seht, der Mensch, besonders in jungen Jahren, er meint ja oft, er könne die Welt aus den Angeln heben. Er sehnt sich nach dem schönsten Leben. Ja, wo denn? Unter der Sonne. Ich bin einmal durch eine Siedlung gegangen und da sah ich auf einem Haus folgenden Spruch stehen. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Naja, das hört sich ja an, als ob man das in der Hand hätte. Aber ich will uns sagen, genau das hat aber Salomo getan. Genau das. Er konnte es tun, weil er hatte die Mittel dazu. Und Gott hat ihn auch nicht vorzeitig mit Krankheit gestraft, sodass er es deshalb nicht konnte, obwohl er die Mittel gehabt hätte. Er konnte es tun. Der hat seinen Traum gelebt. Der hat nicht sein Leben geträumt, der hat seinen Traum gelebt. Na, welch glücklicher Mensch, nicht? Nein. Es brachte nichts. Und das teilt er uns mit. Hier steht ein Mann vor uns, der seinen Traum gelebt hat und am Ende sagt, liebe Leute, ich kann's euch sagen, das bringt alles nichts, wenn ihr nur den Blick unter der Sonne habt. Und ich muss uns jetzt einfach mal zeigen, aufgrund des Buches Predigers, was dieser Mann so alles gemacht hat. Er hat alles gemacht, was er irgend machen konnte. Steht im Kapitel 2. Lass mich den Text mal was lesen und wir wollen hinhören, was er so alles tat. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen. Er hat alles versucht. Und das Gute genießen. War er jetzt zufrieden? Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Er hat also plötzlich mal die Dinge auch einfach rumgedreht. Oder beziehungsweise er hat es erfahren, dass es töricht ist. Muss nicht rumgedreht sein. Und von der Freude, was bringt sie? Alles unter der Sonne. Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen. Doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte. Wir verstehen das. Er wollte sich nicht betrinken. Und mich an die Torheit zu halten, das ist ja nun das eigentlich Verkehrte. Aber hat gesagt, damit probiere ich es auch mal. Die Weisheit war es nicht. Da hat er gedacht, jetzt probiere ich es mit der Torheit. Um mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei, in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Er hatte ja Geld dafür. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und, was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Hat Gott ihm noch nicht mal weggenommen. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Das war ein Leben ausgekostet bis zum Letzten, das steht hier. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe und das war mein Teil von aller meiner Mühe. So, und jetzt kommt ein Summenstrich unter all das, was wir jetzt gehört haben. Und jetzt hören wir das Ergebnis. Als ich mich aber umsah, nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe da, war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Mann, was für eine Summe. Welche Summe hat er denn? Null, wenn nicht noch weniger. Eigentlich noch weniger, denn Schuld ist nicht null, Schuld ist Minus, nichts. Ja, Salomo hatte alles ausgekostet, das haben wir gehört. Und er hatte doch keine Befriedigung. Das ist das Ergebnis eines solchen Lebens. Das steht so in der Bibel. Und jeder, der sich nach so einem solchen Leben sehnt und denkt, ja, das möchte ich doch haben, hier steht, was dabei rauskommt. Dieses Leben nur unter der Sonne. Die Weisheit half ihm nicht, die Werke nicht, die Gebäude nicht, die Parks nicht. Alles, was er sich gönnte, nichts. Und die Frauen, da hatte es noch etwas Besonderes auf sich. In 1. Könige 11, Vers 4 heißt es, und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So, das war das Ergebnis. Das alles hatte Salomo erlebt. Und aus dem, was ich vorhin gesagt habe, kann man doch annehmen, dass Gott ihm dennoch einmal Gnade gab, dass er zur Buße fand. Eigentlich muss das eine echte Buße sein. Und dann hat er ausführlich über alles das geschrieben, was er untersucht hat. Und das steht eben im Buch Prediger. Und das hat deshalb so einen negativen Klang, weil es letztlich negativ ist, weil es nur unter der Sonne ist. Das alles reicht nicht, das macht den Menschen nicht zufrieden, es bringt alles nichts, auch nicht, wenn wir unseren Traum leben. Und dann kommt er im Kapitel 12, nachdem er das alles niederschreibt, das Kapitel 12, da kommt ja unser Leittext her, ist das letzte Kapitel dieses Buches, da kommt er zu der Ermahnung zur Gottesfurcht. Das ist die wirkliche Summe dessen, was er erlebt hat. Und das sind keine theoretischen Ratschläge, sondern das Ergebnis bitterer Erfahrungen. Und wohl dem, wenn dazu noch ein Leben gedient hat, dass hinterher die bitteren Erfahrungen andere mahnen. Wir müssen nicht alles wiederholen, was andere schon verkehrt gemacht haben. Dafür ist uns ja auch die Bibel aufgeschrieben. Und dann kommt sein Rat. Und das ist der Text von heute. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Er sagt, denk früh genug daran. In den Tagen deiner Jugend. Und dann kommt ein dreimaliges Ehe. Vielleicht ist uns das vorhin nicht so bewusst geworden, als ich den Text zum ersten Mal las. Ein dreimaliges Ehe. Ein dreimaliges Bevor. Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, bevor. Ich nehme jetzt aber das Wort Ehe, so wie es hier im Text steht. Also, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, erstens, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Zweitens, ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Und dann kommt eine Beschreibung des Alters in poetischen Worten. Man kann sagen in poetischer Schönheit, aber in großer Traurigkeit eigentlich, denn man merkt, der Leib zerfällt, das wird immer weniger. Möchte ja eigentlich keiner, nicht? Heute will ja auch niemand alt werden. Wenigstens ist es oft so, nicht? Die alten Heime heißen heute Seniorenresidenzen. Darf man ja tun. Aber wir sehen, es ist eine Verschleierung. Bloß nicht alt werden, aber es ist die Tatsache. Und dann wird dieses Alter beschrieben. Wir gehen da nachher drauf ein. Das ist das zweite Ehe. Und dann kommt das dritte Ehe. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Ehe! Die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt. Verstehen wir das? Wir gehen nachher noch drauf ein. Und dann kommt nur noch eins. Ein viertes. Der Sprung in die Ewigkeit. Und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist. Und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Wir sehen hier eine Leiter mit drei Sprossen. Ehe, Ehe, Ehe. Das sind die drei Sprossen. Wo geht die Leiter denn hin? Nach oben oder nach unten? Das hängt davon ab, ob wir das Schild beobachten, das vor der Leiter steht mit den drei Sprossen. Wie heißt das Schild denn? Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Das ist das Schild. Das ist die Warnung, steht vor dieser Leiter. Und jetzt ist die Frage, ob, wenn wir dieses Schild beachten, dann geht die Leiter nach oben. Und wenn wir dieses Schild nicht beachten, dann geht die Leiter nach unten. Und der letzte Sprung, der dann erfolgt, geht in eine ganz andere Richtung als der, wenn wir dieses Schild beachten. Ja, sagt sich vielleicht mancher, an Gott gedenken, die Mahnung hieß ja, gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugend, an Gott gedenken kann ich ja noch im Alter. Nicht erstmal muss ich jetzt mein Leben einrichten, wie ich es will, und ich muss es in vollen Zügen genießen. Moment mal kurz. Das genau hat ja Salomo getan. Lasst uns erinnern, das hat ja Salomo getan. Und sein Ergebnis war Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Das ist noch mehr als nichtig. Das ist die Steigerung der Nichtigkeit. Und jetzt ist die Frage, willst du das eigentlich wiederholen? Wenn du das wiederholen willst, kommt das Gleiche dabei heraus wie das, was hier steht. Und das ist die Warnung heute. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Und wenn du im tiefsten Grunde doch an Gott glaubst, aber dennoch jetzt dein Leben erstmal leben willst, was sind das für Menschen? Das sind oft kindergläubiger Eltern. Die wissen schon, ich muss mich mal bekehren. Ich will mich auch mal bekehren, aber doch nicht jetzt. Doch nicht in den Tagen meiner Jugend. Ich möchte erstmal noch was erleben vom Leben. Und dann hinterher, wenn ich alt geworden bin, so am besten so kurz vor dem Sterben, nicht? Dann werde ich das mit Gott regeln. Wisst ihr, da hat George Whitefield, das war ein damals sehr bekannter Prediger des Evangeliums, er lebte zur Zeit, als die Gebrüder Wesley lebten, als England damals da niederlag im Alkohol. Zu der Zeit hat er gepredigt, hat vor großen Mengen gepredigt. Er hat sein Leben früh Jesus übergeben und er hat einmal über dieses Wort zu jungen Leuten gesprochen. Und ich will uns das mal lesen, was er da gesagt hat. Vor dem Hintergrund, als junger Mensch möchte ich es hinausschieben, bis ich alt bin. Wisst ihr, dass das eine Zumutung für unseren Herrn ist? So kann man doch nicht mit seinem Retter umgehen. Und da warnt er sie und sagt, wie? So wollt ihr die Liebe eures Retters vergelten? Das sei fern von euch. Kam er hernieder und vergoss sein Blut zur Erlösung von euren Sünden, damit ihr eure jugendliche Kraft in ihnen verbrauchtet, um an Christus und an den Dienst seiner Sache erst zu denken, wenn ihr euren Lüsten nicht mehr zu folgen vermögt. Wollt ihr nicht aufstehen wie ein Pinias und eifern für den Herrn der Heerscharen? Können wir uns den jungen Samuel jetzt nicht vorstellen, wie er sich freut, dass er schon so früh im Tempel des Herrn diente? Oder den jungen Timotheus, der von Kind auf die heiligen Schriften kannte? Wenn du nun an ihrer Freude teilhaben willst, dann rate ich dir, auch an ihrer Frömmigkeit teilzuhaben. Schieb das doch nicht auf, ihr jungen Leute, und sagt, na ja, jetzt muss ich erstmal mein Leben genießen und dann, wenn ich alt geworden bin, dann darf mir Jesus nochmal seine Gnade schenken. Das ist eine Zumutung für unseren Retter. Er ist doch nicht für uns gestorben, damit wir nur auf der letzten Wegstrecke endlich den Weg zu ihm finden. Er ist für uns gestorben, damit wir ihm unser Leben direkt übergeben, damit er noch was machen kann für diese Erde. Es gibt ja genug Menschen, die haben gar nichts gewusst von der Botschaft. Sie werden im Alter noch selig. Ja, natürlich, der Herr will auch erstatten die Jahre, die der Nager zerfressen hat, gewiss. Aber wenn du es jetzt schon weißt, warte doch nicht bis zum Alter. Du weißt doch gar nicht, ob du alt wirst. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Entscheide dich, ehe du alt geworden bist. Das ist die Botschaft heute. Ja, und wenn du jetzt schon alt bist, was dann? Na ja, dann entscheide dich jetzt. Das gilt dir ja immer noch. Aber wenn du noch jung bist, dann mach es früher. Ehe, Ehe, Ehe. Das sind die ersten drei Punkte, die wir jetzt betrachten wollen. Und dann eben noch den vierten, der Absprung von der letzten Sprosse in die Ewigkeit. Die vier Punkte folgen jetzt noch. Also, erstens, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen. Das ist noch nicht das Alter. Das ist erst das zweite Ehe. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Tja, in der Jugendzeit wird oft das Leben zu rosig gesehen. Da denkt man, das machen wir schon alles. Und plötzlich, man ist noch nicht alt geworden, merkt man, wir machen das ja gar nicht alles. Und dann kommen böse Tage. Vielleicht ist es eine Krankheitsnot, die plötzlich einen überfällt. Vielleicht eine Familiennot, eine plötzliche Bedrängnis, wo man dachte, na, das hätte ich gedacht, ich mache das. Und jetzt merke ich mache das eben nicht. Böse Tage. Es geht im Leben nicht immer sorgenlos zu. Das heißt ja nicht umsonst, Not lehrt beten. Mancher betet eben auch gar nicht eher, bevor er in Not kommt. Und deswegen lässt Gott auch sicher manche Nöte zu. Warum glauben so viele Menschen heute nicht an Gott? Weil sie meinen, sie könnten es ohne Gott. Wir können es nicht ohne Gott. Wir können nicht ohne Gott selig werden. Wir können nicht ohne den Herrn Jesus in den Himmel kommen. Es geht einfach nicht. Aber viele meinen, das machen sie schon. Sie meinen, auch wenn sie dann im Himmel erschienen vor Gott, dann wüssten sie, was sie ihm auf 1000 Fragen antworten wollten. Nein, in der Bibel steht, nicht eine Antwort haben wir. Den großen Mund hat man nur hier auf der Erde, aber nicht mehr vor dem Thron Gottes. Da kommen wir im vierten Punkt drauf, im Absprung in die Ewigkeit. Ja, man denkt, man könnte es hier so machen, aber was ist, wenn dann die Tage des Übels, wenn die bösen Tage kommen, dann hat man keine Zuflucht. Dann weiß der Mensch nicht mehr, wo er hingehen soll. Er ist hoffnungslos. Wie mancher damals junge Mensch hat wohl in den Schützengräben Gott versprochen, wenn ich hier rauskomme, dann will ich dir dienen. Und da macht man doch weiter. Und da gibt es viele Beispiele. Einer ist vielleicht todkrank gewesen, sagt, wenn ich hier rauskomme, wenn mir Gott hilft, dann hilft Gott. Und was macht man? Gar nichts. Man bleibt darin. Wenn alles erstmal verblasst ist, vergessen viele. Aber denke daran, das Nächste bevorkommt. Das war das erste Ehe. Und jetzt kommt das zweite. Gedenke deines Schöpfers, ehe du immer älter wirst. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugend, ehe die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Am Alter kommt keiner vorbei, wenn er nicht schon in den vorherigen Tagen, in den bösen Tagen stirbt. Die erste Sprosse. Ansonsten kommt am Alter keiner vorbei. Und mancher Lebensabend ist halt doch nicht sonnig. Das wird ja hier angedeutet, dass das Licht versagt, Sonne, Mond und Sterne. Es ist ja auch poetisch zu sehen hier. Wir merken das ja auch gleich nochmal besonders. Alle Lichter, die man meint gehabt zu haben, verlöschen plötzlich. Und dann kommen noch dunkle Wolken. Das kann das Alter sein. Es muss es nicht sein, es kann auch anders sein. Ich will jetzt hier nicht alles nur schwarz malen, aber so kann es sein. Und dann willst du dich für Jesus entscheiden. Glaubst du, dass das dann einfacher ist? Am einfachsten entscheidet man sich in jungen Jahren. Wohl dem, der dann auch dabei bleibt. Alle bleiben leider auch nicht dabei. Es wird nicht einfacher unbedingt in älteren Tagen, aber es ist natürlich möglich bis zur letzten Stunde. Ich will niemand entmutigen, sondern ermutigen. Aber wenn du heute Stimme hörst und bist noch jung, lass dir sagen, was Salomo durch den Geist Gottes sagt. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die Lichter ausgehen, wenn du älter wirst, ehe vielleicht dann schwere Stunden kommen. Ich bin früher mal mit einer Frau gefahren, die schon alt war, und ich habe ihr gesagt, komm doch, da war ich auch noch ein junger Mensch, hatte ich noch mein erstes Auto gehabt. So zwischen 18 und 20, weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich gesagt, komm doch auch mal mit in die Versammlung, das Wort Gottes hören. Da sagte sie zu mir, ja, soll ich denn auf meine alten Tage noch fromm werden? Wenn nicht dann, wann denn dann? Wenn schon nicht in den Tagen der Jugend, will man es dann vielleicht aus einem Prinzip heraus oder aus einer Scham heraus etwa in den alten Tagen dann auch noch versäumen? Das ist doch der größte Betrug. Ich weiß nicht, ob sie je die Ewigkeit im Himmel ergriffen hat. Schade. Wenn man schon nicht in jungen Tagen es ergriffen hat, dann tut's doch wenigstens in den alten Tagen. Gedenke deines Schöpfers, bevor das Alter kommt. Denn dann nimmt die Lebenskraft ab. Und dann hast du vielleicht keine Hoffnung, weil die Lichter schon ausgegangen sind, wo wir gerade von hörten, Sonne, Mond und Sterne. Und jetzt wird die Kraftabnahme poetisch beschrieben. Und lasst uns diese Verse miteinander durchgehen. Es wird Wichtiges aufgegriffen, was unser tägliches Leben ausmacht. Da heißt es in Prediger 12, Vers 3 und dann eben die nächsten Verse, zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern. Die Hüter des Hauses, was kann das sein? Sind unsere Hände sicherlich mit gemeint. Mit denen wehren wir alles ab, was wir irgend abwehren können. Mit den Händen behüten wir uns. Und wenn die alt werden, dann zittern die. Das kennen wir. Salomo sagt, bevor das so ist, denke an deinen Schöpfer. Und die Starken sich krümmen. Was ist das denn? Das sind wohl die Beine, was einst Kraft besaß, wo man schnell mitgelaufen ist, wird jetzt krumm und schwach. Traurig ist aber so. Es ist das Leben. Es nimmt ab, es nimmt nicht zu. Seit dem Sündenfall nimmt das Leben ab. Und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenig geworden sind. Ja, was kann das denn sein? Womit mahlen wir unsere Speise? Das sind die Zähne. Und tatsächlich, sie werden im Alter immer weniger. Naja, heute gibt's ja Prothesen, Zahnprothesen. Die gab's früher nicht. Aber lasst uns nicht darüber hinwegtäuschen. Trotzdem wird man älter, mit oder ohne Zahnprothese. Aber man sieht, man hat nicht mehr das, was man mal hatte. Man verliert immer mehr. Der Körper nimmt ab. Und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenig geworden sind. Schließlich kann man nur noch leichte Speise einnehmen. Wenn es auch heute etwas anders ist. Aber wie gesagt, mit dem Alter ist es doch nicht anders. Und trübe werden, die aus den Fenstern schauen. Ja, was ist das denn? Das sind die Augen, nicht? Im Alter nimmt es ab. Grauer Star. Konnte man früher nichts dran ändern. Heute wohl. Nun, wir dürfen dankbar sein. Aber wisst ihr, es gibt noch andere Augensachen, da kann man auch heute nichts dran ändern. Und dann werden die Augen trübe. Und dann kann man nicht mehr so durch die Fenster schauen wie einst. Die ärztliche Kunst darf uns hier nicht darüber hinwegtäuschen, dass man trotzdem älter wird. Das Alter ist körperlich gesehen normalerweise eine Treppe nach unten. Wenn die Türen zur Straße hin geschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird, wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher und gedämpft werden die Töchter des Gesangs, was ist das denn? Ja, das sind unsere Ohren, nicht? Wir hören immer weniger, die Türen zur Straße hin werden geschlossen, wir kriegen schon gar nicht mehr mit, was da draußen geschieht. Und alles wird gedämpft. Dazwischen steht dann noch, dass man aufsteht beim Vogelgezwitscher. Das soll wahrscheinlich andeuten, dass der Schlaf nicht mehr so gut ist und vielleicht der alte Mensch schon viel früher aus dem Bett geht, weil er eh nicht mehr schlafen kann. Alles Zeichen des Alters. Alles vor der Warnung. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, bevor die Dinge alle eintreten. Allerdings im Alter trägt der Mensch auch eine Krone der Würde. Was ist denn das? Wenn der Mandelbaum blüht, welche Farbe hat denn Weiß? Vielleicht auch Weisheit, aber vielleicht auch weißes Haar, nicht? Aber da ist man ja heute auch tunlichst bemüht, diese weißen Haare nicht zu haben, sondern sie zu färben. Da möchte der Mensch ja nicht alt werden. Aber eigentlich ist es eine Krone, eine gottgegebene Krone. Denn in 3. Mose 19 heißt es, Vers 32, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Es trifft ja auf einen gar nicht zu, nicht? Der diese Krone weggenommen hat, natürlich im Alter trotzdem, aber vielleicht merken wir etwas. Der Mandelbaum blüht. Eigentlich was Positives jetzt hier. Aber dann geht es direkt weiter in diesen Abbau. Und die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt. Ja, Heuschrecken schleppen sich eigentlich nicht mühsam fort, sondern die hüpfen, wir kennen doch Heuschrecken, die hüpfen, weit hüpfen die. Solche Hüpfer waren wir und mancher mehr oder weniger, gerade in den jungen Jahren. Was konnte man springen und laufen? Die Kinder, die machen Dinge, die kann der Mensch nicht mehr, wenn er älter geworden ist. Dann denkt er, vielleicht konnte ich das auch mal, nicht? Man vergisst ja leicht. Ja, die Heuschrecke hüpft und der junge Mensch hüpft und manche sind besondere Hüpfer, auch innerlich manchmal. Und plötzlich ist das nicht mehr so. Man ist alt geworden. Wie muss das sein für einen berühmten Leistungssportler, dem alle Welt zugejubelt hat? Der mal Weltmeister irgendwo war. Der gesprungen ist eben wie so eine Heuschrecke. Und jetzt schleppt er sich mühsam dahin. Das muss doch ungeheuer deprimierend sein, oder? Wenn er innerlich noch denken kann, dann kann sein, er leidet sehr darunter, dass das so ist. Wenn er daran denkt, was er einst war und was er jetzt ist, wenn der keine andere Hoffnung hat, als das, was er mal hatte, dann steht da drüber Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Das ist traurig. Und die Kaper versagt, der nächste Punkt, könnte bedeuten, die Kaper ist auch ein Appetitmacher. Und wenn der dann auch, wenn selbst die Kaper versagt, also selbst der Appetitmacher, dann zeigt das, der Appetit nimmt ab im Alter. Hier wird also in poetischen Worten dieser Abbau beschrieben, der Drang zum Essen. Das ist eine Aufzählung hier. Ach, ist das nicht traurig? Ist das nicht eine traurige Entwicklung? Und das alles ohne einen lebendigen Gott. Das ist eigentlich furchtbar. Aber jetzt will ich den Gläubigen doch Mut machen. Nicht ich, das Wort Gottes. Ja, der Leib zerfällt. Aber deswegen sollen wir ja an unseren Schöpfer denken in den Tagen dieser Jugendzeit. Denn der Leib, der zerfällt, das sagt uns die Bibel. Aber es geht ja um viel mehr. Und da darf ich uns Mut machen. Auch wenn der Mensch, wo er älter wird, sich langsam vielleicht dahinschleppt, das hat nicht die letzte Bedeutung. Es geht ja weiter. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16 heißt es, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, also klarer kann man es auch nicht ausdrücken, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Und darauf kommt es ja an. Der Innere lebt ja weiter, der Äußere zerfällt, obwohl auch der noch eine Auferstehungshoffnung hat. Klingt gleich ein bisschen noch an, aber da haben wir schon mal drüber gehört. Da dürfen wir uns Mut machen. Wenn wir nur den Blick unter der Sonne haben, dann ist das Buch Prediger furchtbar. Aber wir haben ja den Blick über die Sonne. Wenn auch der äußere Mensch zerfällt oder zugrunde geht, wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und daran müssen wir Interesse haben, dass unser innerer Mensch genährt wird, dass unser innerer Mensch auf dem richtigen Weg ist, denn nur der kommt erstmal in den Himmel. Und dann kommt der andere Leib später als Herrlichkeitsleib, als Auferstehungsleib nach. Aber nur, wenn der Innere erneuert wurde. Aber was ist, wenn man diese Erneuerung nicht hat? Was dann? Dann kommt die letzte Station, das Sterbelager, was allerdings auch sonst für jeden kommt, aber mit verschiedener Aussicht eben. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Straße umher. Aber auch auf diesem Sterbelager haben wir noch die Möglichkeit, uns für Gott und für den Herrn Jesus zu entscheiden. Bis dahin gilt es. Das war die zweite Sprosse. Und jetzt kommen wir zur dritten Sprosse, das dritte Ehe. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, Ehe. Ich will es erstmal allgemein formulieren, ehe du stirbst. Aber jetzt kommt der Text der Bibel. Ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt. Das müssen wir mal auf uns wirken lassen. Ehe die silberne Schnur zerreißt. Was hängt an der silbernen Schnur? Die goldene Schale. Das ist unser Leben, samt unserem Leib eben jetzt im Besonderen. Hängt an einer silbernen Schnur, aber irgendwann reißt sie und dann zerbricht die goldene Schale. Ist das Leben hier auf der Erde zu Ende? Auf der Erde ist es zu Ende. Und alle Arbeit steht still. Und da sind die zwei Bilder hierfür, der zerbrochene Krug und das zersprungene Schöpfrad. Das sind Bilder für Arbeit. Ach, es gibt ja Menschen, die stehen derart in der Arbeit. Der Krug ist immer wieder zur Quelle gegangen. Er hat geschöpft, er hat ausgegossen an alle. bis zuletzt. Und plötzlich sehen wir, oh, da liegt der Krug zerbrochen. Er kann nicht mehr schöpfen. Das Leben ist zu Ende. Schluss. Oder das andere Bild, das Schöpfrad. Es hat immer gedreht am Brunnen. Man kam vorbei und sieht, ja, da dreht sich's wieder. Es dreht sich immer das Schöpfrad, nicht? Lass uns das übertragen auf einen Menschen, der ständig ja auch in der Arbeit steht, der etwas schafft und wo man merkt, ja, da geht es voran. Es dreht sich und dreht sich und plötzlich denkt man, hoch, wo ist denn das Schöpfrad? Man geht zum Brunnen und schaut hinein. Da unten liegt's. Zerbrochen. Alle Arbeit ruht. Schluss, kommt nichts mehr. Vorbei. Wenn diese Grenze überschritten ist, gibt es keine Veränderung mehr. Und das ist der Ernst der Warnung. Dann ist es zu spät, an seinen Schöpfer zu gedenken. Das ist die ernste Botschaft. Deshalb denke vorher daran. Und je eher, je besser. Denn dann kommt nur noch der vierte Punkt, der Übertritt in die Ewigkeit. Das ist der Sprung von der dritten Sprosse aus direkt in die Ewigkeit. Und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Hier sehen wir die zwei Dinge, Leib und eben der Geist. Dass der Leib wieder zu Staub wird, das ist nichts Neues, das ist eine Allerweltserfahrung, aber es steht schon von Anfang an in der Bibel. 1. Mose 3, Vers 19, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das war eine Folge der Sünde, dass das so ist. Das war am Anfang nicht so vorgesehen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist aber nur der Körper. Das ist nicht alles. Was ist mit dem Geist, wenn er entweicht in der Sterbeminute, entweicht der Geist oder die Geistseele aus dem Körper? Der Körper ist tot, aber die Seele lebt weiter. Wo geht die hin? Und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Aber hier müssen wir eine Zweiteilung machen. Alle Seelen kehren mal zurück zu Gott. Das stimmt, wie es hier steht. Aber in verschiedener Weise. Wenn der gläubige Mensch stirbt, jetzt dann auch neutestamentlich betrachtet, im Alten Testament war es noch nicht direkt so, da ging die Seele erstmal ins Totenreich, aber wir sind ja jetzt in neutestamentlicher Zeit, da geht die Seele, wenn sie stirbt, der Geist direkt zum Herrn. Denn der Apostel Paulus sagt ja, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Christus ist aber nicht im Totenreich, sondern er ist beim Vater. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Wenn dann der Leib stirbt, wird die Seele, die gläubige Seele, die den Herrn Jesus angenommen hat, die Vergebung der Sünden hat, indem sie das Opfer Jesu angenommen hat, indem sie sagen kann, es quillt für mich das teure Blut, das dort am Kreuz vergossen wurde für unsere Schuld. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Diese Seele fährt auf zu Gott in den Himmel, wo auch der Herr Jesus ist, um dann ewiges Leben zu haben. Da geht die Leiter nach oben, auch wenn der Leib zerfällt. Und wie ist es mit den anderen? Wo das nicht so ist, kehrt der Mensch, kehrt die Seele auch zurück oder der Geist auch zurück zu Gott. Für einen Moment. Und das ist das Endgericht. Denn das findet statt vor dem großen weißen Thron. Auch die müssen zurück zu Gott. Aber nur für einen Moment. Und das steht in Offenbarung 20. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und dann standen da Heerscharen vor, nicht? Das waren die Toten, die Kleinen und die Großen. Ist da die Körperlänge mit gemeint? Kann man auch darunter fassen, natürlich. Aber ich glaube, da ist eher noch anderes mit gemeint, nicht? Da steht der Herr Meier, der eine einfache Tätigkeit hatte, neben dem Konzernchef des größten Konzerns vielleicht der Erde oder von Deutschland, wie auch immer, kann er nicht persönlich werden, weiß ich ja nicht, neben einem großen Konzernchef, neben einem Staatschef, neben einem König, vielleicht neben einem, der mal die halbe Welt erobert hat, die Kleinen und die Großen, da stehen sie vor dem großen weißen Thron, wenn sie Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Und dann gab das Meer die Toten. Dann stehen auch die Leiber in dem Moment wieder auf. Das sind aber keine Herrlichkeitsleiber dann, die aufstehen zum Gericht. Das Meer gab die Toten und der Tod und das Totenreich gaben die Toten. Das sind die Seelen, die da drin sind. Denn die ungläubigen Seelen, so zeigt es uns die Bibel, die gehen bis heute noch ins Totenreich und warten dort aufs Endgericht. Die gläubigen Seelen gehen aber nicht mehr jetzt ins Totenreich, sondern direkt zum Herrn. Aber die, die dort im Totenreich sind und aufs Endgericht warten, die stehen auch auf und stehen dann alle vor dem weißen, vor dem großen weißen Thron. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Bücher wurden aufgetan und dann kam alles zur Sprache. Wir müssen denken, das dauert aber lange nicht. Das dauert lange. Aber in der Ewigkeit hat man Zeit. Die Zeit ist weg. Die Zeit spielt keine Rolle mehr. Denn Sonne und Mond sind da nicht mehr. Auch sie müssen zurück zu Gott und empfangen ihr Urteil. Oh, wenn sich einer noch nicht bekehrt hat. Wenn er noch jung ist, lass es dir sagen, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe das alles kommt und besonders ehe das kommt, was den vierten Punkt betrifft. In der Ewigkeit können wir nichts mehr ändern. Und wenn du alt geworden bist, kennst den Spruch vielleicht schon zig Jahre und hast es dennoch nicht getan, dann tu es heute. Es ist noch nicht zu spät. Aber wenn der Sprung in die Ewigkeit geschehen ist, dann zeigt uns die Bibel nicht mehr, dass wir noch was ändern könnten. Deshalb schiebe nichts auf. Du gewinnst nichts dabei. Und lass es dir nicht von mir sagen, lass es dir von Salomo sagen, der das alles erlebt hat. Und der trotzdem nichts gewonnen hat auf dieser Erde, sondern sagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Deshalb nimm es doch an. Und noch ein letztes, was ich uns lesen möchte. Nochmal auf die Jugend zurückzukommen. Die Jugendzeit ist wichtig. Man darf sie nicht gleichgültig nehmen und alle Augen zudrücken. Es gibt Dinge, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Und da möchte ich uns noch etwas lesen, was der bekannte Evangelist Spurgeon einmal gesagt hat, über die Wichtigkeit der Jugendzeit. Unser zukünftiges Leben hängt zum großen Teil von unserer Jugendzeit ab. Mir gefällt folgende Bemerkung Rustins, die ich irgendwo gelesen habe, sehr, leider kann ich sie nicht wörtlich wiedergeben. Er erwähnt, dass manche Leute oft sagen, die Gedankenlosigkeit der Jugend muss man entschuldigen. Und fügt hinzu, nein, die sollte man nie entschuldigen. Ich könnte es eher ertragen, von einem gedankenlosen Alter zu hören, nachdem ein Mensch sein Werk getan hat. Aber ich denke, das ist auch nicht gut. Aber ich zitiere ja hier jetzt. Also, nein, die sollte man nie entschuldigen. Ich könnte es eher ertragen, von einem gedankenlosen Alter zu hören, nachdem ein Mensch sein Werk getan hat. Aber womit sollte man eine gedankenlose Jugend entschuldigen? Die Jugend ist gerade die Zeit zu gründlichem Denken und es gibt keine Lebensperiode, welche das gründliche Nachdenken und die Vertiefung der Gedanken so sehr erfordert als gerade die Jugendzeit. Dann sagt Spurgeon weiter, ich wünschte, dass alle jungen Leute ebenso dächten. Man sagt, Jugend muss austoben. Nein, nein, mein lieber junger Freund, ehe du deinen wilden Hafer säst, versuche es dir klarzumachen, welche Ernte wohl darauf folgen dürfte. Wenn es eine Zeit gibt, da der Landmann gründlich nachzudenken hat, dann ist es die Zeit des Frühlings, da gepflügt und gesät werden soll. Wer da das Nachdenken nicht übt, wird von seinem späteren Nachdenken nur geringen Nutzen haben können. Ist doch klar, nicht? Dann geht die Saat auf. In jungen Jahren wird gesät. Auch später wird noch gesät. Aber dass es dem Menschen nicht so gehe, wie es auch in der Bibel heißt. Vorüber ist die Ernte. Die Obstlese ist zu Ende. Und wir sind nicht gerettet. Das möchte keinem geschehen. Deshalb. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen daran. Darum komm zu dem Heiland, komme noch heut, folg seinem Wort, jetzt ist es noch Zeit. Er ist uns nah zum Segnen bereit und ruft so freundlich, komm. Amen. Dann lasst uns beten. Herr, wir danken dir, du willst uns ja von alledem erretten, was uns ins Verderben hinabzieht. Und darum wollen wir doch auf deine freundliche, aber auch ernste Mahnung hören und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Herr, bevor hinterher alle möglichen Dinge kommen, die uns die Entscheidung nur noch schwerer machen. Und wir bitten dich, lass dieses Wort doch in die Herzen fallen, dass es berücksichtigt wird und Menschen sich für dich entscheiden. Amen.